ein und anschließend werden wir wieder zum Polizisten noch nach Heilbronn uns widmen. Zu einmal kommt heute Präsident Max Munding. Er ist jetzt Präsident des Landesrechnungshofs, war von 2003 bis 2006 Ministerialdirektor im Innenministerium, also zu der Zeit, als die beiden Polizeibeamten zumindest zu der Endzeit im Ku Klux Klan waren. Und hier geht es einfach nur mal um das Thema Umgang mit der Mitgliedschaft von zwei Polizeibeamten im Ku Klux Klan. Am 17. Juli war ja da schon der Amtsvorgänger, der Herr Ministerialdirektor AD Roland Eckert und der Landespolizeidirektor AD Erwin Hettger geladen. Beide hatten, der eine gar keine Ahnung und der andere wenig. Jetzt muss man mal sehen, ob der Herr Munding vielleicht mehr weiß von der Situation, wie das damals im Ministerium gehandhabt wurde und warum keine richtigen Disziplinarverfahren gegen die Polizisten eingeleitet wurden. Dann kommt heute die Frau Präsidentin Beate Bube. Sie ist Präsidentin des Landesamts für Verfassungsschutz. Und zwar seit dem 1. Januar 2008, war ursprünglich als Vertreterin des Landesamts zum Thema Anwesenheit von Geheimdiensten an der Theresienwiese am Tartag in Heilbronn vorgesehen. Und jetzt kommt es natürlich noch darüber hinaus, wird sie heute gefragt, warum uns die Akte, die wir da angefordert hatten, nicht vorgelegt wurden. Sie wissen ja, dass Ihr Amtsvertreter, also Ihr Stellvertreter, uns damals geschrieben hat, die Akten würden eigentlich gar nicht dem Ausschuss zum Thema zugestehen. Dann haben wir ja jetzt die Akten bekommen und da sind wir nun extrem anderer Auffassung, dass uns die Akten hätten vorgelegt werden müssen. Dann haben wir den Präsident AD Dr. Ranacher. Er war von 1995 bis 2005 Präsident des Landesamts für Verfassungsschutz, wurde ab 17. Juli 2015 bereits als Zeuge im Untersuchungsausschuss vernommen. Vielleicht können Sie sich noch daran entsinnen. Vor allen Dingen vor dem Hintergrund der neuen Akten des Landesamts für Verfassungsschutz, die ursprünglich nicht vorgelegen haben, wurde er nochmal als Zeuge beschlossen, weil sich da ein erheblicher Widerspruch ergeben hat. Sie können sich noch entsinnen, wann hat das Landesamt für Verfassungsschutz das erste Mal vom Ku Klux Klan umtrieben gehört? Da hat er ja gesagt, 99, 98, 99. Tatsächlich liegen uns jetzt Akten vor, dass das Landesamt für Verfassungsschutz soll 94, 96 von den Umtrieben des Ku Klux Klans erfahren hat. Warum hat Ranacher das weder im Bundestagsuntersuchungsausschuss noch bei uns gesagt? Und darüber wollen wir mit ihm nochmal darüber reden. Dann haben wir mit dem Kriminalhauptkommissar Haßmann, verantwortlicher Fallanalytiker, der die Gesamtanalyse der bundesweiten Serie von Tötungsdelikten an Kleingewerbetreibenden mit Migrationshintergrund gemacht hat. Das war am 30.01.2007. Er hat an dieser Erstellung der operativen Fallanalyse gearbeitet und er ist ein entscheidender Zeuge zur Frage, warum man nicht früher erkennen konnte, dass sich um Taten aus dem rechtsterroristischen Bereich handelte. Diese Fallanalyse war die zentrale Fallanalyse. Und da muss man dann auch fragen, ob eine andere Fallanalyse, die es offensichtlich auch vom FBI gab, warum die hier nicht eingeflossen ist. Dann der Kriminalhauptkommissar Molnar vom Bundeskriminalamt. Er hat einen Hinweisgeber zum Polizistenmord vernommen. Dieser hat behauptet, sich am Tattag in Heilbronn mit einer Sabine getroffen zu haben. Bei diesem Treffen sei es auch ein Uwe dabei gewesen. Im Rahmen einer Lichtbildvorlage will er diese Person als Schäbe und eine der Uwes, also Bönhardt oder Mundlos, identifiziert haben. Dann gibt es den Polizeihauptkommissar Andreas Ries, war Einheitsführer der BFE 522, also der Nachbarpolizeieinheit, wo Michael Kiesewetter damals tätig war. Und kann etwas zu verdeckten Einsätzen, Diskotheken, unter anderem von der Michelle Kiesewetter sagen. Zum anderen ist er vielleicht ein interessanter Zeuge zur Frage möglicher rechtsgerichteter Vorkommnisse in der Bereitschaftspolizei, der 5. Bereitschaftspolizei Böblingen. Diese Frage ist für uns danach nach wie vor relevant, weil auch Michelle Kiesewetter ja in dieser Einheit war. Dann gibt es den Polizeioberkommissar Moring. Er war wie Michael Kiesewetter und Marlon Arnold Mitglied in der BFE 523 und ist eigentlich ein Zeuge aus dem engeren Umfeld von Kiesewetter, kannte die Michelle sehr gut. Und dann haben wir noch den Reinhold Kiefer. Sie wissen, das ist der Zeuge, der als Hinweisgeber aus dem Bereich des US-Militärs zum Komplex Anwesenheit von Geheimdiensten auf der Theresienwiese aufgetreten ist, der den entscheidenden Hinweis gab, der letztes Mal schon nicht gekommen ist. Wir haben ihn, glaube ich, Ordnungsgeld von 300 Euro aufgebrummt. Er wollte heute kommen, hat sich heute Morgen krank gemeldet.
wenn er uns jetzt einen Attest nachreicht, müssen wir das akzeptieren. Aber ich habe irgendwie den Eindruck, dass er nicht kommen will. Und jetzt muss man sehen, ob man den noch bekommt. Jetzt muss man sehen, ob er ein ärztliches Attest hier nachreicht. Dann haben wir am 27.11. als Ausblick, bloß damit Sie Bescheid wissen, KKK-Erkenntnisse von Corelli, den leider nur öffentlichen Bericht von Corelli, den nicht öffentlichen, den haben wir bisher immer noch nicht bekommen, den weigert der Deutsche Bundestag uns zu geben, was ich jetzt vorsichtig fast als Skandal bezeichne. Eigentlich sollte uns den nicht öffentlichen Bericht geben. Wir haben dann den Herrn Rechtsanwalt Jerzy Montag als Sonderermittler geladen als Zeuge. Und wenn man die Aussagegenehmigung sich ansieht, ist die so beschränkt, dass er dazu, was wir eigentlich wissen wollen, weil es nicht öffentlich ist, nichts sagen will. Also dies wird jetzt auch nochmal ein Vorstoß von uns im Hinblick auf das Parlamentarische Kontrollkommission des Deutschen Bundestags geben. Ich glaube, so kann man, wenn es sich um Rechtsterrorismus geht, nicht untereinander umgehen. Ja? Die verlangen von uns rechtzeitige Aktenübersendung, das ist ja okay. Aber dann erwarten wir auch schon, dass sie uns die Unterlagen zuschicken, die für unsere Arbeit relevant sind. Dann werden wir nochmal zum Polizistenmörder in Heilbronn einen Zeuge aus dem näheren Umfeld von Michael Kiesewetter bekommen. Und wir werden dann noch einen Zeuge laden zum Thema Bezüge nach Baden-Württemberg des NSU. Diese Aussage haben wir jetzt vorgezogen, da es auch um den Bezug des Hauses in Harthausen, vor allem der Frage des Hauskaufs durch Tino Brandt, besteht. Diesen Zeugen ziehen wir einfach vor, gehört eigentlich in den anderen Bereich. Aber nachdem wir den Hauskauf schon behandelt haben, nehmen wir das also rein. Und am 30.11. und 7.12. werden wir dann nochmal weitere Zeugen zum Thema Polizistenmord hören. Und des Weiteren werden die beiden Sachverständigen, die die Grundlagengutachten gemacht haben, die Professoren zu Rechtsradikalismus Baden-Württemberg, werden wir da noch hören. Und wir werden dann am 7.12. hören, was die Frau Schäpe in München sagt. Und werden dann uns möglicherweise überlegen müssen, ob wir dann vor Weihnachten das, was sie gesagt hat, noch in den Ausschuss einführen werden. Ich will noch die Möglichkeit der Bild- und Tonaufnahme sagen. Stand vorab ist, dass der 4., 5. und 8. Zeuge, also Haßmann, Molnau und Kiefer, wobei Kiefer heute wegfällt, aber Haßmann ist der Kriminalhauptkommissar bei der Fallanalyse, Molnau ist der Kriminalhauptkommissar vom Bundeskriminalamt, der den Hinweisgeber vernommen hat. Gut, Kiefer kommt nicht, deswegen ist das jetzt auch unerheblich, aber er wollte auch keine Ton-, Bild- und Filmaufnahmen.
Gibt es Fragen hierzu? Herr Wieschemeier?
Der Verfassungsschutz stellt das ja öfter mal so dar, dass es nicht um Akten handelt, die da strittig sind, sondern um Aktenstücke. Also quasi sechs kleine Zettelchen. Wie sehen Sie das?
Also wir sind der Auffassung, wenn ein Untersuchungsausschuss zum Thema Akten will, wobei es sich auch um Akten handelt, aber dann gehen wir schon davon aus, dass wir alles bekommen. Und es handelt sich bei den Akten, ich glaube, es handelt sich um 7 Akten, die wir ja beim BKA, nicht beim BKA, sondern beim Bundesamt für Verfassungsschutz in Berlin gefunden haben. Da handelt es sich nach meiner Meinung nicht um Stückchen, sondern da handelt es sich um Akten. Also wir wissen auch nicht, was die Frau Bube heute sagt. Das war ja ihr Stellvertreter, der den Brief geschrieben hat. Aber wir wollen jetzt halt umfassend geklärt haben, wie das Landesamt für Verfassungsschutz insgesamt die Sichtweise auch auf Rechtsterrorismus hat. Denn wenn man das eng aussieht, dann könnte man durchaus die These des Amtes akzeptieren. Wenn man es vernetzt sieht, kann man es nicht akzeptieren, nach unserer Meinung.
Herr Feider?
Es ist ja ein Unterschied in der Aussage des Anwerbers, der auf dem Weg behauptet, nach Heilbronn gewesen zu sein am Tattag, und seines früheren Präsidenten, der sagte, er sei aus dem Weg aus Heilbronn gewesen. Einer von beiden muss ja offenbar vor einem der Untersuchungsausschüsse lügen. Weil entweder rein oder raus. Und Herr Schmalzel ist ja hingegangen und hat das sogar noch handschriftlich in dem Protokoll des Bundestagsuntersuchungsausschusses richtig gestellt, dass es sich um eine Fahrt raus aus Heilbronn.
Ja, wenn er raus aus dem Heilbronn, er war in Heilbronn, das hat er ja uns gegenüber letztes Mal auch gesagt. Er war nicht auf der Theresienwiese, aber in Heilbronn war er.
Ja, aber er sagt ja auch, er sei dann um 15 Uhr erst. Das heißt
ja,
aber,
ja, ja, klar.
Das passt mit Schmalzels Aussage hinten und vorne nicht zusammen.
Ja.
Wie gedenkt denn der Ausschuss damit umzugehen?
Also wir werden heute die Frau Buh bitte nachfragen. Auch nochmal. Und dann wird man entscheiden müssen, ob der Unterschied zwischen der Aussage des Zeugen, der gesagt hat, er ist reingefahren, er ist tatsächlich nach Heilbronn rein, das war ja nochmal eine Zusatzfrage, er hat, glaube ich, 4 Stunden oder 3,5 Stunden gebraucht, um reinzukommen, ist dann wieder zurückgefahren und ist ja erst gegen Abend, spätabends dann wieder zu Hause angekommen. Die Aussage Schmeißel habe ich jetzt nicht im Kopf, ob er gesagt hat, er ist dann, also Theresienwiese hat niemand behauptet, dass er dort war. Und dass er sich dann auf dem Rückweg befunden hat, das hat er sich irgendwann. Ob der Herr Schmalzel da irgendwo eine Uhrzeit dazu gesagt hat, kann ich jetzt nicht beurteilen. Das müssen wir nochmal nachschauen.
Gibt es weitere Fragen, Herr Wieschemeier?
Mit welcher offiziellen Begründung hat der Bundestag den nicht inhaltlichen Korrelli-Bericht?
Ja, weil er... mit welcher offiziellen Begründung hält er es zurück, Herr Letsche?
Aus rechtlichen Gründen.
Aus rechtlichen Gründen. Ja, also da gibt es eine Menge, wir überprüfen das gerade, man kann so und so, aber ich muss mal jetzt wirklich sagen, wenn ein Untersuchungsausschuss des Landtags das anfordert, wie Untersuchungsausschüsse ja jetzt des Bundes neu gegründet uns jetzt auch schon uns Anforderungen stellen und die erfüllen wir natürlich sehr schnell, weil es geht um Absprache, es geht um vernetzte Arbeit, ja, dann sage ich einmal, da wir ja auch alles nicht öffentlich dann behandeln würden, wir haben hier ja auch VS-Verschlusssachen, die wir ja nicht öffentlich behandeln. Und das könnten wir alles machen. Dann ist es nicht ganz einsehbar, dass wenn wir den Corelli umfassend brauchen zu KKK und das, was er sonst in Baden-Württemberg gemacht hat, da brauchen wir alles und nicht nur das Offizielle. Sage ich mal jetzt nicht nur rechtlich, sondern das hat auch was mit politischer Zusammenarbeit zu tun. Und deswegen stößt diese Haltung des parlamentarischen Kontrollgremiums auf Unverständnis. Bei uns.
Frau Henkel-Weidhofer, dann Herr Kleber.
Wieso ist überhaupt mit dem Jerzy Montag abgelaufen?
Der wird hier erfahren, wie er kommt, weiß ich nicht. Dann werden wir ihn hier einladen und werden ihn höflich nach diesen Dingen fragen, die wir wissen wollen. Dann kann es sein, dass er Dinge uns nicht sagen wird, weil er sagt, nicht öffentlich. Dann gehen wir in das Zimmer da drüben, werden das machen und dann wird es Fragen geben, wo er sagt, dazu hat er keine Aussagegenehmigung. Und dann wird er uns keine Aussage geben. Ja, ich gehe nicht davon aus, dass der Ausschuss erzwingungshaft anordnet, weil er nichts sagt. Er hat eine Aussagegenehmigung, wo wir jetzt schon wissen, dass er manche Dinge, die eingeschränkt ist und die identisch ist mit den Sachen, die sie uns nicht geschickt haben.
Herr Kleber?
Nur noch mal zur Klarstellung, 6 oder 7 Aktenordner?
Oh, Herr Dr. Farmer, es waren 6 oder 7 Aktenordner, die wir jetzt aufgrund der Suche vom Bundeskriminalamt bekommen haben.
Aktenstücke.
Das
heißt 30 Vorgänge.
Sind es 6 oder 7?
Nein, das sind 7.
7, also. 7 Aktenstücke, ja.
Okay, die zweite nochmal. Ist das, dass Sie den Corelli-Bericht nicht öffentlich bekommen? Sie haben vorhin von fast einem Skandal gesprochen. Ist es nun einer oder ist es gar nicht?
Also, ich muss mal sagen, es ist nicht ungefähr umgangssprachlich, dass man ein anderes Verfassungsgremium der Bundesrepublik Deutschland mit einem Skandal überzieht. Aber ich sage mal, für uns Unverständnis, nachdem ja auch der Bundestagsuntersuchungsausschuss immer gesagt hat, das Land Baden-Württemberg soll sehr schnell Akte schicken, Sie können sich ja nur daran entsinnen. Und wir kriegen sie jetzt gar nicht. Und da würde ich schon sagen, das ist für uns ein nicht nachvollziehbarer Vorgang. Den kritisieren wir auch. Wir schreiben auch nochmal einen Brief. Und da würden wir sehr viel deutlicher das zum Ausdruck bringen, was wir empfinden, als ich das in der Öffentlichkeit sage. Ein Brief an den parlamentarischen, an den Vorsitz des parlamentarischen Untersuchungsausschusses. Es ist ja immer nur ein Unterschied, ob die Bundestagsverwaltung sagt, ihr dürft das nicht und die Abgeordneten es machen, oder ob die Abgeordneten sagen, aus übergeordneten Gründen, nämlich Bekämpfung des Rechtsterrorismus in Deutschland und der Aufklärung, sind wir trotzdem der Auffassung, dass der Untersuchungsausschuss Baden-Württemberg dies in einer geheimen Sitzung behandeln kann. Aber wir wissen es dann und wir könnten dann den Jerzy Montag auch danach fragen.
Herr Menzel?
Bis jetzt hat sich der PKK ja nur rausgeredet auf das fehlende Einverständnis der jeweiligen Landesämter.
Alle Landesämter, die beteiligt sind, sind beteiligt. Und am Anfang schriftlich, Herr Letsche, war das, glaube ich, nicht so klar. Aber im Telefonat hat es mal, glaube ich, der Untersuchungsausschuss vor mir gegenüber geäußert. Aber schriftlich haben sie das so klar nicht mehr gesagt, dass die Einverständnisse fehlen würden, oder?
Das hat sich wohl auf den öffentlichen Bericht bezogen, also nicht auf den
kurz Einverständnis brauchen. Wir wollen jetzt nicht öffentlich.
Wir wollen ja nicht öffentlich, das ist noch ein bisschen was anderes. Für die Öffentlichkeit war klar, dass da die Einverständniserklärungen eigentlich vorliegen müssen für die Dienste, die zugeliefert haben.
Gibt es weitere Fragen? Herr Bengel?
Herr Drexler, Sie haben bei der vorletzten Sitzung gesagt, dass es einen Hinweisgeber gibt zu diesem Video.
Zu welchem Video?
Zu dem Video, das zeigen soll, dass an der Theresienwiese offensichtlich Aufnahmen gemacht wurden. Er hat sie selber gemacht.
Sagt doch.
Meine Frage ist, hat der Ausschuss, haben Sie dieses Video jemals gesehen?
Nein, wir haben auch gesagt. Wir haben weder die Videos gesehen, noch wissen wir, ob es die Videos gibt, noch wissen wir, was auf den Videos drauf ist. Wir haben nur einen Hinweis gehabt, der gesagt hat, er hat es. Und deswegen haben wir auch gesagt, da muss man natürlich noch weiter ermitteln, wo sind die? Sind die tatsächlich von dem Tattag? Und das haben wir dann dem Generalbundesanwalt gegeben, dass er das jetzt ermitteln soll und sicherstellen soll, weil wir ja das gar nicht ermitteln können. Insofern sage ich, bin immer sehr vorsichtig. Das ist eine Behauptung von jemand und jetzt ist die Generalbundesanwaltschaft dran, dieses zu ermitteln. Gibt es die überhaupt? Was ist da drauf? 2007, welcher Qualität sind die Videos und so weiter. Das macht jetzt die Generalbundesanwaltschaft.
Und Rückkopplung vom Generalbundesanwalt gibt es noch
keine? Nee, bisher nicht. Wir werden halt ab und zu da auch nachfragen, aber wenn die was schon hätten, hätten sie wahrscheinlich uns schon Bescheid gegeben, aber die sind dran.
Können das Videomaterial des SWR?
Wie bitte?
Das Videomaterial des SWR?
Also das Filmmaterial vom SWR, das haben wir angefordert, auch mit einem Brief, nachdem es telefonisch nicht schnell ging, weil der SWR sagt, normalerweise gibt er solche Materialien eigentlich nicht raus. Jetzt haben wir einen Brief geschrieben. Ich weiß nur, dass die Rechtsabteilung des SWR dran ist, den Brief zu begutachten, ob wir das so kriegen können oder nicht.
Gibt es weitere Fragen?
Und ich hoffe, dass man es bekommt, weil auch hier wieder, ich muss immer wieder sagen, natürlich ist die Frage der Presse und der Journalisten mit Quellenschutz. Wir wissen nicht, ob das ein Film vom SWR war, der jetzt so lange geschlummert ist und jetzt aufgeführt wurde. Wir wissen nicht, ob das eine Privataufnahme war, das wäre für uns natürlich ganz interessant, wer war so schnell dort und hat einen Film aufgenommen, den er jetzt 7 Jahre lang liegen lassen hat und jetzt liefert. Auch das wäre für uns interessant, wer war das? Und beides wollen wir wissen und dazu wollen wir wissen, wie der Gesamtfilm eigentlich aussieht. Es können ja auch nur gewisse Sequenzen dieses Filmes, die da aufgenommen worden sind, gegeben sein. Das wissen wir nur, der Brief ist noch nicht beantwortet. Wann haben wir den Brief rausgeschickt, Herr Letsche? Ja, also, ja. Wir werden also demnächst diese Woche ein kleines Erinnerungsschreiben schicken.
Gibt es noch Fragen?